Was passiert, wenn du Menschen, die Lean wirklich ernst meinen, in eine Halle zusammenbringst, ohne Namensschilder, ohne Kaffeepausen, ohne Zwang zum Sitzen? Eine Community, die kein klassisches Kongressformat kennt, sondern ein Zuhause ist. Ein Ort, an dem der Werker aus dem Maschinenraum mit dem Geschäftsführer ins Gespräch kommt und beide dabei etwas lernen. In dieser Episode erfährst du, wie ein unkonventionelles Eventformat aus tiefer Unzufriedenheit mit klassischen Veranstaltungen entstand und warum genau das sein Erfolgsgeheimnis ist. Wir sprechen darüber, warum PowerPoint-Schulungen zu Lean-Management das Wissen nach 2 Wochen wieder verschwinden lassen und was stattdessen wirklich wirkt. Eine Simulation, die in wenigen Stunden die Kultur einer Organisation schonungslos offenlegt. Und du hörst, warum Skeptiker die wertvollsten Verbündeten einer Veränderung sein können, wenn man sie richtig angeht.
Der Wertstrom, der Podcast über betriebliche Exzellenz in Produktion, Einkauf und Logistik, rund um Lean Management, Digitalisierung, Führung, Transformation und vieles mehr von Jörg Zwozinski.
Herzlich willkommen in meinem Podcast über betriebliche Exzellenz. Heute habe ich Ralf Volkmer von der Lean Knowledge Base zu Gast. Ralf ist für mich mehr als ein Berater, Coach, Netzwerker, Veranstalter oder Kurator von praxisnahen und nachhaltigen Lean-Simulationen oder wie er es in meinem Registrierungsformular genannt hat, Unruhestifter. Nach meinem Empfinden schafft er ein Zuhause. Ein Zuhause für Menschen, die Lean-Management ernst meinen. Und damit prägt und gestaltet er eine Community für Lean-Management. Das finde ich total klasse, denn was gibt es schon Besseres, als dass man von anderen lernt, Best Practices erlebt und Erfahrungswissen austauscht untereinander. Und das leistet eben eine solche Community. Hallo, lieber Ralf.
Hallo, lieber Jörg. Ich freue mich, bei dir zu Gast sein zu dürfen.
Was würdest du denn sagen, Ralf, wenn ich dich bitten würde, ein paar Sätze über dich zu berichten? Mein Beitrag habe ich ja schon gebracht.
Ich hatte gehofft, dass das an mir vorbeigeht, diese Frage, als ich dein Formular gesehen habe.
Ich hatte meinem Skript zuerst zwingen stehen und nicht bitten, weil ich das schon dachte.
Na, ich werde ja von manchen Kolleginnen und Kollegen als enfant terrible der Beraterszene genannt oder bezeichnet oder hinter vorgehaltener Hand flüstert man sich das zu. Ich finde, das ist überhaupt nicht so. Vielleicht hat das was mit meiner Herkunft zu tun, dass ich das offene Wort liebe und da bisweilen auch ganz sicher mal überziehe. Aber meist versuche, die Dinge deutlich anzusprechen. Ich bin ein Monomabu. Und wie man hier sagt, in Mannheim oder in der Region, ich bin im Apache-Viertel geboren. Das soll überhaupt nicht irgendwie, bevor da jetzt irgendwelche Leute sagen, so. Das nennt man hier so. Das ist eine Region, wo halt Menschen leben, die halt nicht so viel Glück hatten im Leben. Und da habe ich meine Kindheit verbracht. Und dazu kommt dann vielleicht auch noch, dass ich viele Jahre Fußball gespielt habe, wo es halt eben auch bisweilen mal derb zugeht. Ja, was für ein Mensch bin ich? Ich fand deine Einleitung schön. Und so bezeichnen wir uns ja auch als Raumgestalter. Einen Raum zu schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen und was dann da drin passiert, den Menschen zu überlassen. Weil man genügend Vertrauen den Menschen gegenüberbringen kann, dass sie selbstbestimmt genug sind, um zu entscheiden, was da drin passiert. Und das ist schon seit vielen Jahren weit über den Leuchtturm, der da mit verbunden wird, Lean Around the Clock, unsere Idee. Und in den Projekten, wenn ich oder auch Kolleginnen und Kollegen für Unternehmen tätig werden sollen, versuchen wir das halt eben auch zu machen. Ja, was fällt mir noch zu mir ein? Ich glaube, dass ich mittlerweile wieder heimatverbunden bin. Also ich liebe einfach die Kurpfalz und ich liebe die Region. Und man sagt, für alle, die nicht in Mannheim geboren sind, sagt man, in Monnem heilt man zweimal. Also in Mannheim weint man zweimal. Nämlich einmal, wenn man kommt, weil man gar nicht überhaupt nicht klarkommt mit dem, was hier los ist. Und das zweite Mal, wenn man wieder geht. Und das sind halt Menschen, die hier so offen sind, die eine lose Zunge haben. Das macht mir, ich merke, dass mir das hier gefällt. Wieder. Bin ja mal geflüchtet. Und so wie die Kultur dieser Kurpfälzer ist, so würde ich mich bezeichnen. Also wir sind ja auch in Mannheim sehr divers. Also wir haben ja unglaublich viele Menschen, und das ist ja das Tolle, an Nationen, an Religionen und so weiter. Ich glaube, bei uns hier in der Region kannst du essen gehen von allen Ländern dieser Welt. Und das macht es unglaublich bereichernd. Und das ist so das. Ja, so.
Unser erster gemeinsamer Termin fand ja tatsächlich erst 2024 statt. Du hast dir das Datum genauer gemerkt als ich.
November 2024.
Also ich noch in meinem alten Job mit endlos vielen Anfragen, Angeboten, die ich bekam, und irgendwie starrst du da ja heraus, was ich versucht hatte, dir zu vermitteln. Möglicherweise kam das etwas zu hochnäsig rüber, egal. Ich habe aber sofort gemerkt, dass wir bei Themen, die also betriebliche Exzellenz ausmachen, auf gleicher Wellenlänge sind. Und wenn wir uns über Lean Management ausgetauscht hatten und auch immer noch tun, dann habe ich eher das Gefühl, dass wir uns schon ewig kennen. Also eher ist es jetzt verwunderlich, dass wir uns nicht viel früher mal über den Weg gelaufen sind. Ja. Aber Mann, am Anfang stelle ich immer gerne meinem Gast eine Frage. Übrigens, du tust es ja auch in deinem Podcast zu Gast bei Ralle, wo ich bei dir war. Du hast mir deine Standardfragen gar nicht gestellt. Zum Beispiel, was ich gerne als Kind werden wollte. Ja.
Ja.
Das ist mir erst hinterher eingefallen. Ja.
Das stimmt. Das ist mir unmittelbar danach eingefallen. Und ich habe gedacht, aber das ist, also um Gottes Willen, das ist jetzt keine Liebeserklärung. Ja, also die Zuhörerinnen und Zuhörer mögen das bitte richtig einordnen, weil die ja möglicherweise schon durch deine Worte erahnen, wo du eben gesagt hast, das ist eigentlich ein Wunder, dass wir uns nicht vorher schon begegnet sind. Immer wenn wir zusammen sind, entweder online oder halt eben in Präsenz, dann hat es was, ist es was, also ich finde, was Besonderes. Und ich muss jetzt aber noch darauf angehen, weil du gesagt hast, vielleicht bist du mir hochnäsig begegnet. Ich fand es so cool, dass du gesagt hast, wissen Sie, Herr Volkmar, ich krieg Hunderter oder so ähnlich, also du wolltest das ausdrücken, von solchen Anfragen. So. Ja, ja, und ich fand es cool. Du warst der Erste, der das gesagt hat. Also in den vielen, vielen Jahren. Deswegen fand ich das gar nicht arrogant, sondern ich fand das einfach ehrlich. So, also das nochmal zur Aufklärung. Ich habe hier meine Standardfragen nicht gestellt. Das ist mir dann hinten nach aufgefallen. Vielleicht liegt es daran, dass wir auch sehr persönliche Gespräche schon geführt hatten bis zu diesem Zeitpunkt und ich vielleicht auch Dinge von dir weiß, dass ich für mich diese Frage erübrigt hat. Und ich finde, das gehört sich nicht, dass es die anderen wissen. Punkt. Vielleicht ist das eine Erklärung. Ich weiß nicht, aber mir ist es eben auch aufgefallen.
Alles gut. Und ja, freut mich dann auch, dass mein Feedback da im November 2024 bei dir richtig ankam. Aber ich glaube, wir stehen ja auch beide für klare Worte. Das ist ja
erstmal
entscheidend.
Unbedingt.
Ja, aber um dann eben zu meiner Frage zu kommen, die möchte ich dann schon loswerden. Was ist denn so der rote Faden, der sich durch dein privates oder auch berufliches Leben durchzieht? Was ist es, das da immer wieder eine Rolle spielt und wesentlich in deinem Leben ist?
Ja, also unglaublich viele Niederlagen. Ich weiß ja nicht, wie die anderen Folgen bisher bei dir gelaufen sind, aber also wie der Inhalt war, aber ich finde einfach, wir sollten jetzt nicht, wir beide, und das möchte ich auch nicht unterstellen, dass das bei den anderen Folgen so gewesen ist oder in Zukunft so sein wird, so eine klassische Podcast-Folge aufnehmen. Also ich finde, wir sollten das, was uns verbindet und eben nicht nur in der Profession, in der wir unterwegs sind, sondern eben auch, was uns als Menschen verbindet, ich möchte es mal so sagen, sollten wir dieses Gespräch genauso offen und persönlich führen, wie wir wollen. Deswegen muss ich das also jetzt so einleiten und muss sagen, auf deine Frage natürlich unendlich viele Niederlagen. Der Grund ist relativ einfach. Du weißt das, ich habe keinen Schulabschluss. Der Grund liegt darin, dass ich halt mal Fußball gespielt habe. Ich komme aus einer Sportlerfamilie, Vater Weltmeister, Onkel Deutscher Meister im Fußball 1949 im VfR Mannheim und so weiter und so fort. Vater Weltmeister im Paddeln und so weiter und so fort. Ich bin eine klassische Generation, Nachkriegsgeneration, Vater 27 geboren, als 16-Jähriger irgendwie an irgendeine Front gekommen, Mutter 36 geboren, hat ihre Kindheit im Bunker verbracht. Und so dieser Satz, dir soll's mal besser gehen wie uns, der hatte da halt eine große Bedeutung. Das hat aber auch zur Folge gehabt, dass ich Kind von, heute will man sagen, zwei sehr ungebildeten Menschen, also wenn man Allgemeinbildung da zugrunde legt, oder schulische Bildung, ist ja völlig klar, wenn du 36 geboren bist und wenn ich die Hälfte deiner Kindheit im Bunker verbracht hast, dann ist halt, fällt halt Schule aus, das ist halt eben so. Und man hat halt dann irgendwie gemerkt, dass ich scheinbar nicht ganz unbegabt bin im Fußball, auf einer Position, die rückblickend natürlich auch nochmal interessant ist. Ich war ja Torwart, also ich habe mich ja unterschieden dadurch, dass ich den Ball in die Hände nehmen durfte und ein anderes Trikot anhatte. Also das ist ja schon mal eine herausragende Stellung. Und das hat man halt gefördert. Der Vater war Tagelöhner eine ganze Zeit lang, hatte dann das Glück, irgendwie Beamter im niedrigen Dienst zu werden. Die Mutter war irgendwie beim Schreiber in einem Lebensmittelhandel irgend so, ne? Und dann hat man halt Werte draufgelegt, Fußball zu spielen. Das hat einigermaßen funktioniert. Und dort habe ich natürlich sehr früh gelernt, mit Niederlagen umzugehen. Also wenn man so eine Position hat, und auch kämpfen zu müssen. Ne? Also wenn man so eine Position hat als Torwart, da, die gibt's halt nur einmal, ne? In einer Mannschaft. Und wenn du aber Feldspieler bist, dann kann man dich umbauen vom Mittelfeldspieler zum Verteidiger oder umgekehrt. Also umlernen. Und somit musste ich mich immer ganz klar behaupten. Und das war so das Erste. Dann halt Profivertrag und habe dann eine schwere Verletzung bekommen. Die hieß dann halt ein Jahr lang Gips. Und damit war die Karriere vorbei, reamateurisieren und so weiter und so fort. Und dann hast du als junger Mensch, der keine Schulausbildung hat, der im Grunde immer eine große Beachtung gefunden hat, weil er halt eben im Sport, in seinem Umfeld, im Übrigen nicht nur ich, sondern eben auch die Tante, der Onkel, der Papa, die Mama und alle, die natürlich davon irgendwie mit in diesem Glanz, ohne das jetzt zu überziehen, standen, stehst du auf einmal vom Nichts, hast dich reamateurisiert, also ich habe mich dann reamateurisieren lassen, habe damals 250.000 D-Mark bekommen, die habe ich innerhalb von einem Jahr auf den Kopf gestellt. Den Porsche, den ich mir davon gekauft habe, der wurde ein Dreivierteljahr später gepfändet. Ja, und ohne da jetzt ins Detail zu gehen, hat das natürlich auch was mit meiner Mutter, mit meinem Vater gemacht. Ne? Also du kennst das, ne? Das Licht strahlt dann mit zunehmender Zeit weniger intensiv. Und irgendwann bist du halt, ne? Also die Mutter ist gefragt worden, wie geht's denn dem Ralf und so weiter und so fort. Und das ist dann halt nicht mehr stattgefunden. Und das macht etwas, nicht nur mit dir, sondern halt eben auch mit anderen. Aber es macht vor allen Dingen etwas mit dir, weil es natürlich viele Jahre später in der Reflexion, wenn du merkst, du trägst da irgendwas mit dir rum, versuchst du da halt eben so. So, also ich stand vor nichts, keine Schulausbildung, keine Berufsausbildung. Ich habe pro forma Landmaschinenmechaniker gelernt. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass es was Größeres gibt wie ein Rasenmäher. Das habe ich während dem Fußballspielen gemacht, weil der Vater Werte drauf legte. Und hatte einen Großonkel, der Refa-Lehrer war und der zu mir gesagt, pass auf, du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich hole dich demnächst ab und unter die Jungbuschbrück. Das ist, ne, also alle, die Mannheimer sind und die Joy Fleming kennen, die singt die ja. Ne, Oder aber du hast die Chance, bei mir 150 D-Mark am Tag zu verdienen. Was muss ich machen? Also du musst Striche machen. Also Striche machen, kein Problem. Also heute weiß ich, dass ich Multimomentaufnahme gemacht habe. Und das habe ich 2,5 Jahre gemacht. 2,5, 3 Jahre gemacht. Und ich hatte, Jörg, überhaupt keine Ahnung. Also ich fand es total spannend, in eine Fabrik zu gehen und sehen, wie da Chassis durch die Gegend transportiert worden sind, wie da die Funktionen, das habe ich ja alles nicht gesehen und so weiter und so fort. Und das war natürlich auch der große Vorteil, weil ich dann immer Fragen gestellt habe und ich musste zu dem Herbert Böschinger hieß der, zum Herbert musste ich jeden Sonntagmorgen um 10 und die Anna hat immer Kaffee gemacht gehabt und Kuchen gebacken gehabt und bis 12 Uhr, das war halt eben sein Sonntagsstammtisch, musste ich immer berichten, was ich die Woche erlebt habe. Und der hat immer mitgeschrieben und heute weiß ich, dass der eine Menge Folgeaufträge bekommen hat, weil ich halt eben irgendwie Fragen gestellt habe, die bis zu diesem Zeitpunkt keiner gestellt hat. So. Ich habe da in eine Welt hineingeschnuppert, die mir völlig unbekannt war. Und da ist mir aber auch Widerstand begegnet. Ne? Also ne, wenn man so in diesem Refa-Ding Dunst da als Abgesandter so unterwegs ist, dann sind die Leute halt skeptisch gewesen damals. Und ich glaube, das sind sie heute auch noch. So, das war das eine. Das andere war dann, also ich muss das so schnell wie möglich erzählen, irgendwann hieß dann, ich sollte Refa-Lehrer werden. Dann habe ich gesagt, ja klar. Und damals am Bundesverband und dann machte ich die Refa-Lehrerausbildung, habe dann eine Urkunde bekommen, Refa-Lehrer Ralf Volkmer und so und machte dann Unterricht. Und da ging es aber darum, weil das natürlich alles so Freiberufler waren, der Kuchen hatte halt bloß eine bestimmte Größe und jetzt sollte da ein neuer hinzu und der jetzt werden ja die Stücke kleiner und dann musste ich da auch kämpfen. Dann haben die mir natürlich da diese alten, also ich bin ja mittlerweile selbst ein alter Sack, aber haben mir diese alten Säcke dann erklärt, dass ich ja überhaupt keine Ahnung habe, also ich werde ja das Leben überhaupt nicht kennen und so weiter und so fort. Und da musste ich mich auch behaupten. Dann 15 Jahre lang Ausland, 5 Jahre Athen, 5 Jahre lang Mailand, 2 Jahre, 3 Jahre Santiago de Chile, 2 Jahre Osteuropa. Das war ja auch nicht so einfach. Also da kommst du dann da irgendwo hin in eine völlig neue Kultur. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt außer Österreich noch kein Land gesehen gehabt, also sagen wir mal so, ne, mit Eltern in Urlaub und so, mit Fliegen und allem drum und dran. Und das war auch eine schwierige Zeit. Was ich im Grunde damit sagen will, ich hatte immer das Gefühl, ich finde, das war auch so, mich behaupten zu müssen. Nicht, weil ich mich weniger wert gefühlt habe. Also Selbstbewusstsein mangelt es mir überhaupt nicht. Ne? So, es lag aber auch verbunden mit meinem Anspruch, verstehen zu wollen, was da auf der anderen Seite passiert. Das habe ich nicht geschafft und deswegen habe ich mich so intensiv damit beschäftigt. Ja, und dann halt ins Risiko gehen, neue Dinge zu probieren, anders zu machen, das, was du tust, in Frage zu stellen, Dinge dann komplett auf links zu drehen, überhaupt nicht wissen, ob das so funktioniert, aber eben, wenn dann eine Niederlage kommt, halt eben trotzdem weitermachen. Und vor allen Dingen gut überlegen, was die Gründe waren, warum das nicht funktioniert hat. Und das macht im Rückblick, glaube ich, macht es einem stark und vielleicht manchmal zu konsequent, also zu extrem, ja. Es ist nicht einfach, mit mir zusammenzuarbeiten. Deswegen habe ich alle Leute, die mit mir zusammenarbeiten, immer noch zusammenarbeiten. Da bin ich schon sehr dankbar. Und deine Frage war ja was so privat, beruflich. Ich war ja auch 3 Jahre lang bei Roland Berger und habe Restrukturierung gemacht und habe Leute rausgeschmissen. Ne? Das ist eine Zeit, an die ich mich nicht so gerne erinnere, aber das habe ich natürlich auch kennengelernt. Ich glaube, es ist einigermaßen bewegt, dieses Leben. Auch wenn ich gucke, wo ich herkomme. Ne? Also so.
Ja, ich würde gerne nochmal auf meine Eingangsrede zu diesem Zuhause hinkommen, nämlich zu dem Lean Around the Clock, das ihr veranstaltet. Ist ja gerade wieder mal vorbeigegangen, das 10. Event, Jubiläumsfeier, das größte LATC ever. Ja. Wie fühlt sich das an, 850 Menschen zusammengebracht zu haben, so viele Möglichkeiten im Grunde genommen auch damit zum Austausch und zum Lernen gegeben zu haben, mit über, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 70 Vortragenden und 50 Ausstellern? Ist es nur erschöpft, dankbar, erleichtert oder wie fühlt sich das an?
Also es sind ja zwei, also wenn man da drauf guckt, muss man das aus zwei Dingen betrachten. Die eine Sache ist, alles was damit organisatorisch zusammenhängt und so weiter und so fort und etc. pp. Da ist vieles Routine, weil wir halt seit 8 Jahren immer die gleichen Leute sind. Und das fängt an, du hast sie ja kennengelernt, die Liv Schwarz von unserem Dienstleister und vielen, vielen anderen Menschen, wo wir, und das ist wirklich so, maximal zweimal zusammensitzen. Und zwar einmal im August in aller Regel und einmal im Dezember. Und da liegt der Hallenplan im August auf dem Tisch. Da wird, und das hat so, und jeder weiß, der Messebauer, der Beleuchter, der Kameramensch, der Tonmensch, die von Catering, die Leute bei uns, die Leute von der Messegesellschaft, alle wissen, was jetzt zu tun ist. Und da muss man nicht mehr sprechen. Und das ist so unglaublich, also rückblickend, bei jedem Lean Around the Clock, so schön, das dann zu erleben. Und ich mag ja solche Schnulzen überhaupt nicht, ne? Oder solche Phrasen überhaupt nicht, aber das ist wie ein großes Getriebe, wo jedes Zahnrad wirklich ineinander greift, angestoßen von irgendeiner unsichtbaren Kraft, und dann läuft es. Bei der Größe, und das ist in der Tat so, wir hatten noch nie, es sind 52 Aussteller gewesen, wir hatten noch nie so viele Aussteller. Wir haben viele neue gehabt. Und ich muss bei denen anfangen, die zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal, zum fünften Mal da sind, die wissen, was los ist. Denen brauchen wir nichts mehr zu erklären. Okay? Aber die, die neu sind, die kennen das natürlich alle nicht und sie denken, sie gehen auf eine Messe. Und jetzt versuchen wir denen immer zu erklären, nee, wir sind keine Messe. Ja, so. Und da ist der Aufwand dann logischerweise größer. Und ob das jetzt 500 Teilnehmer sind oder 850 Teilnehmer sind, ist im Grunde auch egal, weil die Maschine dahinter, die läuft, ob das so ist. Es gibt natürlich eine andere Ebene. Diese andere Ebene ist, dass natürlich die Rückfragen, die dann kommen, die sind natürlich nochmal in einer Menge, wo es dieses Jahr wirklich, also da sind wir an die Grenze gekommen. Ich weiß noch, die Angela hat zu mir gesagt, wir machen nie mehr eine Veranstaltung über 2,5 Tage und bei maximal 500 Teilnehmern machen wir Schluss. Das weiß ich, das hat die Mitte Januar gesagt. Das sagt, Ralf, das wird nie mehr gemacht. Ich drehe durch, ja, und die Miriam und so weiter. Also insofern, um deine Frage zu beantworten, ja, es ist toll, dass wir so viele Leute aktivieren konnten, zu uns zu kommen. Du weißt, ich war im Dezember noch ein bisschen veralten, weil man da gerade mal 350 Anmeldungen hatte und du zu mir gesagt hast, Ralf, mach da keine Sorgen, das kommt im ersten Quartal. Und es stimmte ja auch. Auf der anderen Seite, Jörg, ist die Menge nicht entscheidend. Jedes Lean Around the Clock macht so viel Spaß wie das allererste. Das ist so. Und also wir kriegen Rückmeldungen natürlich, da kann man ja auch vielleicht was sagen dazu oder so. Aber wir kriegen Rückmeldungen, wie sie hätten noch nie so ein entspanntes Personal gesehen, wie bei so einer Veranstaltung. Und dass der Veranstalter sich erlaubt, in der Messehalle in der Hängematte zu schlafen, das hätten sie auch noch nicht erlebt und so. So Sachen halt, ja. Aber die Wahrheit ist, die Größe, also die Menge hat keine Bedeutung. Das ist. Ja.
Das bringt mich ein bisschen zu dem Unkonventionellen. Das Lean Around the Clock ist ja nicht nur die größte Veranstaltung dieser Natur in Europa mit einer Lean-Community. Es ist ja auch ganz bewusst, wie soll ich sagen, ein alternatives Event, ja, verglichen zu anderen Veranstaltungen. Also es wird ja erstmal seinem Namen gerecht, wenn das von, ja, keine Ahnung, 5.45 Uhr bis 21.30 Uhr uns Meter geht. Ja, das muss ich immer lesen, weil ich natürlich zu der Zeit nicht morgens präsent bin. Ja, der rote Teppich, die persönliche Begrüßung, die fehlenden Pausen und auch Namensschilder, die Sitzsäcke, die Hollywood-Schaukeln. Ja, und praktisch dieser, ja, so ein, eben der Mangel an gefühlten Sitzzwang eben im Plenum. Ja, aber worauf ich hinaus will, was hat denn dich, euch da vor 10 Jahren bewegt, genauso ein anderes Format zu wählen? Was wolltet ihr damit verändern?
Also das passt so zu der ersten Frage, die du mir gestellt hast. Also so das Gefühl aus einer, das Gefühl, nicht die Qualität zu haben, etwas zu organisieren zu können. Also im Fußball wird man sagen, man ist spielerisch als auch konditionell sowie physisch völlig unterlegen. Na, also wenn du dir Bayern München vorstellst und stellst du dir, was weiß nicht, jemanden aus der dritten Liga vor und die müssen im Pokal, da gibt es natürlich immer dieses Wunder und so, aber das ist, kannst du nicht vergleichen. Das sind Galaxien, wo das auseinander ist und so. Und das kam aus so einer, aus so einem Ding heraus und aus einer tiefen Unzufriedenheit. Wir hatten 5 Jahre lang ein Symposium organisiert, das erste in Bad Dürkheim mit dem ganz komischen Namen, weiß auch nicht, wie wir drauf kamen, Symposium Change Türkei sein. Und das war eine Veranstaltung wie viele andere. Und da geht's, das ist jetzt wichtig, das muss ich jetzt sagen, für alle, die das jetzt noch bis hierhin noch hören. Es geht gar nicht darum zu sagen, andere Formate sind nicht so gut oder wir sind besser oder so. Es geht mir nicht um das irgendwie qualitativ zu bewerten. Okay? Das ist mir ganz wichtig. Ne? Auch hier die Veranstaltung von der IHK in Frankfurt oder so eine Veranstaltung, wo du ja jetzt letzte Woche warst, hier Fabrik des Jahres oder so, also so klassische Kongresse oder jetzt ist, glaube ich, die Produktionsleitertagung in Dortmund gerade im Moment und so weiter und so fort. Und solche Veranstaltungen haben wir gemacht 5 Jahre, Symposium Change to Kaizen. Und haben aber schon aus unbewusst haben wir uns Location gesucht. Also ich habe deswegen gesagt Bad Dürkheim, weil wir das in der Spielhalle gemacht haben. Also in Bad Dürkheim gibt es halt eine Spielbank oder wie das heißt. Ne? So, und haben das auch im Museum gemacht in Mannheim und so weiter und so fort. Aber das Setting war im Grunde immer das Gleiche. Du hast halt eine Eröffnung, dann kommen irgendwelche Vorträge, dann kommt eine Kaffeepause, dann kommen noch Vorträge, gibt es eine Mittagspause, dann noch Vorträge, dann gibt es wieder eine Kaffeepause und dann ist Schluss. So. Und die Leute kommen in dem zeitlichen Rahmen, wo du keine Vorträge hast, kommen die nicht ins Gespräch. Und es ist doch viel, also aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, ist es doch viel spannender, zu sagen, da ist jetzt ein Vortrag, den hast du und ich, wir haben ihn gehört, der nächste Vortrag interessiert uns aber überhaupt nicht, ne? Also das soll ja Aufbau kommen, ja, und jetzt gehen wir raus und unterhalten uns darüber, wie du und ich den Vortrag, den wir gemeinsam gehört haben oder über das Thema oder wie auch immer und kommen in Kontakt und wir kennen uns nicht, okay, wir kennen uns nicht und dann, das ist ja irgendwie doof. Also, das ist ja Quatsch. Also, wenn wir den Gedanken der Community wollen, dann müssen wir doch irgendetwas machen, dass die Leute sich überhaupt vernetzen können. Und zwar weit über das hinaus des Austauschs von einer Visitenkarte. Das haben wir halt 5 Jahre lang gemacht. Und dann gab es noch etwas, was uns noch wichtig war, was wir aber die letzten 3 Jahre, was uns nicht gelungen ist, den Heizer aus dem Maschinenraum auf die Bühne zu holen. Das war uns ja auch nochmal wichtig zu sagen, Leute auf die Bühne zu bekommen, die im Zweifel noch nie vor mehr wie 15 Menschen gesprochen haben, die aber so frei von der Leber wegsprechen, das ist im Übrigen etwas, was uns, ich habe es eben gesagt, 3 Jahre nicht mehr gelungen ist. Und es ist brutal schwer, solche Menschen zu finden, die auch dürfen. Das ist mehr das Thema. Und haben dann gesagt, das wollen wir nicht mehr. Und haben dann halt gesagt, was ist denn die Alternative? Und die Alternative ist halt viele Vorträge, die hintereinander gereiht. Und wenn dann jemand aufsteht, weil der Vortrag mich jetzt nicht interessiert, dann darf das nicht peinlich sein. Also der darf nicht auffallen in dem Raum, nur weil er jetzt aufsteht und rausgeht. Und wenn das die Hälfte von den Menschen ist im Plenum, dann darf das nicht schlimm sein. Dann gehört das dazu, weil die haben ja einen Grund, warum sie stehen, weil sie halt, das ist ja, hat ja nichts damit zu tun, dass das eine Geringschätzung gegenüber dem Vortragenden ist, sondern der unterhält sich vielleicht über Chemie und ich komme aber aus dem Maschinenbau. Vielleicht sage ich noch, okay, da kann ich was lernen oder so, aber es interessiert mich nicht. Also so. Und dann haben wir halt gesagt, es gibt auch keine Pausen. Und wenn wir wollen, dass die ins Gespräch kommen, dann gibt es logischerweise auch keine Namensschilder. Dann sollen die gefälligst fragen, wer der gegenüber ist. Und dann gibt es natürlich diese abstruse Idee, das war wirklich so 2015, im Oktober die abstruse Idee, wir machen around the clock und dann haben wir aber keiner gefunden, der morgens um 3 auf die Bühne geht. Und dann haben wir, aber da war der Name schon draußen, dann haben wir gesagt, jetzt machen wir halt von morgens um 5 bis und around the clock ja, ist es dann manchmal doch schon auch so, ne, weil dann die Party halt dann halt eben entsprechend lang geht und manche dann halt eben auch in der Halle schlafen. Die dann halt sagen, für die 4 Stunden brauche ich jetzt nicht mehr ins Hotel. Ne? Es soll auch manche geben, die gar kein Hotel buchen. Ne? Also auch dieses Jahr wieder so gewesen. Ne? Gelegenheiten gibt es ja genug. So. Ja, also das ist so die Grundidee gewesen. Und es war, ich habe das ja in meiner Eröffnungsrede gesagt, es hat nie einen Masterplan gegeben, es hat nie eine Marktanalyse gegeben, es ist aus dem Gefühl, deswegen habe ich gesagt, der Gleichheit, also dieses Ungleichgewicht entstanden, weil es zu diesem Zeitpunkt natürlich zig solche Veranstaltungen gegeben hat, die wir auch gemacht haben. Ne? Also gibt so, was haben wir da gehabt, vielleicht 100 Teilnehmer oder 80 Teilnehmer für 800 D-Mark oder so. Und dann haben wir gesagt, okay, ne, dann müssen wir noch einen draufsetzen und müssen sagen, okay, für die, auf die es drauf ankommt, bei dem Thema, über das wir uns unterhalten, für die gibt es ja gar keine Veranstaltung. Also der Heizer aus dem Maschinenraum, der wird doch in der Regel nicht zu einer Veranstaltung wie XYZ, die 8, 9, 100, 1200, 1500, 2000 Euro kostet, da wird er doch nicht hingeschickt. Aber vielleicht wäre es doch gut, wenn der das hören würde, was da erzählt wird. Und vielleicht wäre es doch klasse, wenn der Vizepräsident oder der Geschäftsführer mit dem Heizer mal ins Gespräch käme, weil die wenigsten kommen ja im Unternehmen mit denen ins Gespräch im Sinne von, du musst ja mal die Meinung von dem anderen anhören, ne? Weil da ist ja, ne, das ist ja offen, ne? So. Und dann müssen wir das preislich auch noch so gestalten, dass er sich das erlauben kann. Und haben das Ding für, glaube ich, 125 Euro angeboten. Ja, wir wussten nicht, ob das funktioniert. Es war im Grunde auch kein Risiko, Jörg. Das Schlimmste, was hätte passieren können, da wären 20 Leute gewesen. Oder gar niemand, dann wäre das halt so gewesen. Was wir dann gemacht hätten, keine Ahnung, es gab nämlich keinen Plan B. Und dann ist das, haben wir da aus dem Stand raus, Oktober, glaube ich, November, eine Webseite gebaut. Veranstaltung im Februar und haben da irgendwie 125 Leute gehabt. Und die Rückmeldungen waren super. Okay, und dann haben wir gesagt, okay, machen wir es nochmal, klar, ja, machen wir nochmal. Dann sind wir in die alte Feuerwehrwache nach Mannheim. Das ist so ein denkmalgeschütztes Ding da, wo heute auch so eine Veranstaltungslocation ist, wo Bands auftreten und so weiter und so fort. Und da haben wir es zum ersten Mal an den Rand, aber schon in der offenen Halle an den Rand, haben wir Aussteller hingestellt. Ausstellerplätze gemacht, ich glaube 5, 6 oder 7. Also auch wieder offener Raum. Und haben gesagt, komm, trauen wir uns 150 Leute zu. Und dann waren es 320. Und was natürlich auch noch ist, und ne, wir reden von 2016. Ne? Wir haben damals schon Livestream gemacht. Okay? Also nicht, dass es was Besonderes wäre, ne? Aber da ist doch keiner drauf die Idee gekommen, von irgendeinem Kongress 2016 den Leuten, die nicht kommen können oder nicht wollen, ein Livestream-Angebot zu machen. Okay? Das haben wir 2016 schon gemacht. So. Ja, und dann sind wir 2018 das erste Mal ins Maimarktgelände. Und dann hat das eine Dynamik bekommen, die wir uns, ich hätte eine Erklärung, aber das wäre Quatsch.
Lass mich noch mal kurz auf den Lean Base Award eingehen, weil ihr zeichnet ja auch Trainings- und Beratungsorganisationen und auch Unternehmen aus. Wie kam denn auf die Idee, nochmal Unternehmen auszuzeichnen? Es gibt ja auch andere Preise, aber was war denn euer Gedanke dazu?
Also die Grundidee von dem Award, und da haben wir wirklich fast 2 Jahre drauf rumgedacht, weil wir natürlich auch schon Fabrik des Jahres kannten und viele andere Awards kannten und so weiter. Und haben gesagt, brauchst du denn jetzt wirklich noch irgendwie einen Award? Also brauchst du den Award? Ne? Die Antwort lautet, nee, es braucht kein Award. Ja. Und trotzdem, ja, es braucht irgendwie, also wenn wir so eine Veranstaltung haben, dann müssen wir, und das soll gar nicht geringschätzend sein, also unserem Award gegenüber. Das möchte ich jetzt betonen. Ich sage das jetzt auch ganz offen, weil ich auch intern so argumentiere. Es gibt, machen wir zum Beispiel Fabrik des Jahres. Okay? Ein sehr renommierter Award, wo die Unternehmen unendlich viel machen müssen und so weiter und so fort und allem drum und dran. Die Wahrheit ist aber auch, dass es unglaublich viele Organisationen gibt, die das gar nicht leisten können. Dass die das unbedingt tun sollten, in jedem Fall. Okay, also die sollten das tun. Aber aus irgendwelchen Gründen können die das gar nicht leisten, sage ich mal. Also wenn du jetzt mal an so ein mittelständisches Unternehmen denkst mit 250 Mitarbeitenden, nicht, dass die nicht auch schon vielleicht beim Fabrik des Jahres gewesen wäre, das weiß ich nicht. Und dann haben wir gesagt, wenn das jetzt so eine Community ist, und der ist erstmals 2022 vergeben worden, der Award, da haben wir den ins Leben gerufen, genau, dann sollten wir Organisationen die Möglichkeit geben, die diese Kraft und Energie nicht aufbringen können, an den großen Awards teilnehmen zu können oder zu wollen, die Möglichkeit geben, dass sie von uns, und uns ist jetzt nicht Lean Around the Clock, uns ist das, was wir versuchen, dem Ding ein Dach drüber zu geben, nämlich der Lean Community, die ja so divers ist, ne, vom Heizer aus dem Maschinenraum bis hin zum Geschäftsführerin, dass die eine Auszeichnung erfahren. Das ist das eine. Und das andere ist, wer da natürlich mitmacht, und zwar unabhängig davon, ob er auf Platz kommt oder welche Platzierung, dass er kommt, hat natürlich diese unglaubliche Chance, sozusagen das, was er einreicht, nochmal selbst zu reflektieren. Also sich nochmal Gedanken darüber zu machen und das so zu formulieren und so zu beschreiben, dass er durch dieses Tun möglicherweise erkennt, dass er vielleicht doch nicht besser einreicht. Ne? Also sagt, Moment mal, wir sind ja gar nicht so gut, ne? Und so weiter und so fort. Also es ist mehr so ein Angebot. Das ist die Idee, so, für die Unternehmen. Für die Trainings- und Beratungsorganisationen, ich habe am Eingang gesagt, ich bin so ein bisschen ein enfant terrible, sagt man mir nach. Ich bin mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Beraterbranche überhaupt nicht einverstanden, gar nicht. Dennoch gibt es Organisationen, die, also Trainings- und Beratungsorganisationen, die tolle Konzepte haben, die aber die Öffentlichkeit nicht haben, weil sie in der unfassbaren Masse einfach untergehen. Und dann ist es für die eine Gelegenheit, für einen kurzen Moment im Licht zu stehen. So. Das heißt, wir wollten bewusst eben nicht nur was für Unternehmen machen, sondern halt eben auch für die Kolleginnen und Kollegen, die Trainings und Beratung anbieten und darüber hinaus natürlich auch noch, ne? Aber dazu kommen wir ja vielleicht noch so. Ja, genau.
Ja, genau, das ist noch der Punkt. Ihr zeichnet ja auch Persönlichkeiten aus und tatsächlich möchte ich an der Stelle ein bisschen Reklame dafür machen, weil ihr zeichnet ja auch Shopfloor-Heldinnen und Helden, Verbesserungsvisionärinnen und Visionäre und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus. Ich möchte insbesondere die Helden des Shopfloors nochmal ansprechen an der Stelle, denn für meine Begriffe bekommen die tatsächlich auch nicht genügend so eine Bühne und schön, dass ihr das an der Stelle tut. Wahrscheinlich sind es halt auch Menschen, die eher nach dem Motto leben, ja, passt schon oder nicht geschimpft ist genug gelobt oder dass die einfach ihre Arbeit als selbstverständlich ansehen. Und dennoch der Hinweis wirklich auch mal an die Zuhörer, also da gibt es eine Auszeichnung für Shopfloor-Helden und wenn es irgendetwas Herausragendes gibt, tatsächlich an Ergebnissen, die ein Einzelner oder ein Team, ihr zeichnet ja auch Teams an der Stelle aus, ne? Ja, dann bitte wirklich, wirklich einreichen, einfach Lean Base Awards googeln, dort auf Curl for Papers gehen und ich denke, da gibt es dann alle notwendigen Informationen.
Ja, Jörg, das ist uns in der Tat wichtig, neben den Trainings- und Beratungsorganisationen und Unternehmen auch Persönlichkeiten auszuzeichnen. Und eben nicht nur die Verbesserungsvisionäre und die Multiplikatoren, das ist nochmal eine besondere Kategorie, aber die Ursprungsidee von dem Award eben nicht nur, ich nenne das jetzt mal allgemein Organisationen auszuzeichnen, sondern insbesondere diese Menschen auszuzeichnen, auf die es im Wesentlichen darauf ankommt, wenn Lean Management sozusagen in dem Unternehmen eingeführt, gelebt, weiterentwickelt wird und so weiter und so fort. Und ich möchte mal von unserer Website zitieren. Und da steht exakt, nämlich unter dem Punkt Persönlichkeiten, bei Shopfloor-Heldinnen handelt es sich um einzelne Personen und oder Gruppen, darauf hast du dich ja auch bezogen, von Menschen, die in einer Organisation einen bedeutenden Beitrag zu einem Vorhaben und oder durch besonderes Engagement eine herausragende Leistung in diesem Kontext erbracht haben. Gemeint sind also Menschen, die die Idee von Lean täglich in ihrem Bereich am Shopfloor, also im Maschinenraum, leben und Kolleginnen und Kollegen Vorbild sind. So, und ich finde, dass genau diese Menschen viel zu wenig in irgendeiner Form ausgezeichnet werden oder ins Licht gerückt werden. Von denen erwartet man einfach, dass sie Dinge machen, die man ihnen sagt und so weiter und so fort. Und ich habe, und das habe ich ja auch so ein bisschen in deiner ersten Frage, so ein bisschen ansatzweise in meiner, wo ich über meine Biografie gesprochen habe, ich komme ja selbst daher. Also vergessen wir mal den ganzen Fußballkram. Sondern ich komme da ja selbst her. Und ich habe gesehen, dass Menschen ohne irgendwelche äußeren Einflüsse so unglaublich engagiert und motiviert sind, weil das halt eben ihr tiefes Innere ist. Und für die gibt es keinen Preis. So. Und dann haben wir gesagt, die müssen wir auszeichnen. Das ganze Ding hat natürlich einen Haken. Die können sich natürlich nicht selbst vorschlagen. Also, so, ne? Also, die müssen vorgeschlagen werden. Und wer sind diejenigen, die vorschlagen sollen? Das sind logischerweise die Führungskräfte. Okay? Und ich bin geneigt dazu zu sagen, das Schlimme daran ist, dass wir, und das haben wir ja 2022 ein Wort ins Leben gerufen, bis zu diesem Zeitpunkt nicht einen einzigen Vorschlag bekommen haben. Wir haben einmal den Award ausgezeichnet. Das haben wir aber gemacht, weil ein Kollege jemanden kennengelernt hat, der halt in diesen Kontext passt. Und dann haben wir den vorgeschlagen. Also wir haben quasi den selbst vorgeschlagen oder so. Und das finde ich schade. Und das finde ich unglaublich schade. Ich habe das ja auch bei der Vergabe des Awards, wo ich anfänglich da auf der Bühne war, habe ich das ja ein bisschen zum Ausdruck gebracht. Und ich finde das deswegen so schade, weil es unendlich viele Führungskräfte gibt, die ja genau immer sagen, ja, die Leute sind uns wichtig und Zell und jenes und allem drum und dran, aber sie kriegen es nicht hin, dem vorzuschlagen. Jetzt muss ich ein bisschen korrigierend eingreifen und sagen, naja, natürlich gab es Vorschläge. Aber man hat allein an dem Vorschlag gesehen, dass das halt eben mehr so eine Marketinggeschichte ist. Und deswegen haben wir das abgelehnt. Ne? Also es war einmal der Fall, wo wir so einen Vorschlag bekommen haben. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, lass das besser weg, weil das ist uns zu viel Primbaborium in der Beschreibung. Und dann lassen wir lieber weg. So. Ja, und jetzt haben wir natürlich die Hoffnung, dass das noch mehr Öffentlichkeit bekommt. Und ich danke dir dafür, dass du das jetzt in unserem Gespräch mit ausgreifst, weil wir damit natürlich auch nochmal verbreiten. Wir haben auch jetzt beschlossen, wir werden das nochmal pushen. Aber wir können nicht mehr machen, wie das in regelmäßig in Mails reinschreiben, irgendwelche Posts machen oder sonst irgendetwas. Da muss jetzt schon was passieren. Und ja.
Lass uns jetzt mal zu den Lean-Simulationen kommen, die du ja schon seit vielen Jahren machst. Bei meiner Recherche zu dieser Episode bin ich auch recht viel Material tatsächlich da auch gestoßen. Es gibt eine Menge ältere Videos auch von dir, die gibt's auch von mir. Aber wenn einer die sieht, wird er sagen, okay, der Knabe ist älter geworden, sieht aber immer noch genauso aus. Bei dir ist das so eher die Kategorie, ich glaube bei Germany's Next Top Model nennt man das Umstyling. Ja,
ja. Ja.
Ja, ist ja immer zum Guten, ne?
Mein Zwillingsbruder ist das, ja, ja.
Ah ja, gut, ja. Ja, ich musste auch zweimal hinschauen. Ja. Erzähl doch bitte einfach mal, wie sieht so eine typische Lean-Simulation aus? Wie findet das statt? Was ist der zeitliche Ablauf?
Ich muss aber kurz sagen, warum wir das machen, okay? Ich fasse mich ganz kurz, okay?
Meine andere Frage wäre gewesen, was hat dich dann bewegt, von der klassischen Prozessberatung wegzugehen hin zu der Lean-Simulation? Das ist wahrscheinlich, was du beantworten möchtest.
Ja, genau. Also, du kannst dir vorstellen, und das ist ja auch klar, dass wir und damit eben auch ich das getan haben, was ganz viele Kolleginnen und Kollegen tun. Ne? Berater rein, und du hast ja in deiner Vorstellung von mir auch irgendwie gesagt, ich wäre irgendwie so kein Berater, ich wäre aber auch kein Coach, ich wäre irgendwie sowas und so weiter und so fort. Aber richtig ist, dass ich das natürlich gemacht habe und halt eben auch klassische Trainings gemacht habe. Ne? Und ich will das gar nicht, ich meine das gar nicht abwertend. Ne? Ich meine das überhaupt nicht abwertend. Ich habe mich davon hingestellt, da saßen irgendwie 10, 15 Leute, habe das so interaktiv wie möglich versucht zu gestalten, die Kolleginnen und Kollegen auch. Waren wir abends nett an der Bar zusammengesessen, dann sind die klassischen Beurteilungsbögen ausgehändigt worden und es war alles toll und hurra. Und wenn man dann zwei Wochen später die Leute gefragt hat, und? Dann haben die, also worauf ich hinaus will, die Nachhaltigkeit von dem, was wir da gemacht haben, in Trainings, war null. Und dann haben wir gesagt gehabt, es ist ja alles völlig bescheuert. Ne? Also so ähnlich, wie ich das vorhin mit Lina Raunzeglock erklärt habe. Und jetzt will ich gar nicht zu ausführlich werden, weil wir das eben auch nicht zum Werbeblock jetzt verkommen lassen wollen. Dafür ist mir das viel zu ernst. Aber wir alle wissen, wie wir selbst Fahrradfahren gelernt haben. Das ist immer so mein Beispiel. Ne? Du hast deinen Kindern, ich habe meinen Kindern, deine Eltern, meine Eltern haben uns nicht, wir haben unseren Kindern nicht Fahrradfahren beigebracht, indem wir erst einmal sozusagen eine Präsentation über die Technologie des Fahrrads mit einer anschließenden Prüfung, um dann in den praktischen Teil zu gehen. Das ist ja völliger Quatsch. Also ich habe Fahrradfahren gelernt, da gab es noch Stützräder. Unsere Kinder haben angefangen auf dem Laufrad und da ging es um Gleichgewicht halten. Und Fahrradfahren ist ja durchaus ein nicht trivialer Bewegungsablauf. Ne? Gleichgewicht halten, treten, bremsen, beobachten, lenken und so weiter und so fort und allem drum und dran. Und interessanterweise lernen ja Kinder genauso die Welt kennen. Also sie entdecken ja quasi spielerisch im weitesten Sinne die Welt. Okay? So. Und jetzt ist es doch völlig bescheuert, dass wir, was weiß ich, da 20 Leute mit PowerPoint-Folien zum Liebesleben der fliegenden Ameise im Kontext zu Lean-Management irgendwie unsere Vorträge halten. Und die Wahrheit ist, dass ganz viele, jetzt kommt das enfant terrible, die Wahrheit ist, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen das deshalb blieben, weil sie da glänzen können, ne? Weil sie da und mit japanischen und englischen Worten und so weiter und so fort und allem drum und dran. Außerdem ist das das ist ja stinklangweilig. Also für mich ist das stinklangweilig. Wenn du das Ding zum 10. Mal machst, hängt dir, du kannst dich ja selber nicht mehr hören. Wenn du dann mal Folien gemacht hast, bist du ja viel zu faul, die zu überarbeiten. Also sind die Folien von 1956 im Winter, wahrscheinlich sind die heute noch so und so weiter. So, okay? Und es ist ja viel cooler, Geld zu verdienen, indem man beobachtet. Also haben wir gesagt, alles wegschmeißen, ausmisten, raus und haben halt eine Simulation entwickelt. Und da haben wir in der Tat eine Analyse gemacht und haben gesagt, was gibt es denn am Markt? Und die meisten Simulationen oder ausschließlich die Simulationen waren halt eben in unserem thematischen Kontext auf Produktion. Jetzt wissen wir beide aber, dass Produktion ist nur ein Teil. Ne? Da gibt es sowas irgendwie Komisches wie Planung und Steuerung, da gibt es sowas Komisches wie ein Kunde und so weiter und so fort und allem drum und dran. Und vor allen Dingen wollen wir nicht, dass die Leute von uns hören, was 5S, Ishikawa-Diagramm, A3, 5Ys, 7X, 1280. Das wollen wir alles nicht. Okay? Also haben wir eine Simulation geschaltet, die, ich sag mal so, im Wesentlichen alle Funktionen hat, bis auf den Vertrieb und so weiter und so fort. Und da brauchen wir einen Raum von irgendwie 120 Quadratmeter, die bauen wir auf, da werden Stecker montiert. Es ist nichts Weltbewegendes. So. Und die Leute kommen in den Raum, sehen das, wenn sie noch nie in einer Simulation waren, und das heißt, sie kommen in eine Lean-Schulung, dann denken sie, was ist denn das wieder? Und dann sind die erstmal so. Und jetzt erklären wir denen die Zusammenhänge der einzelnen Prozessschritte, aber eben nicht nur in der Produktion, sondern wie ist die Produktionsplansteuerung, wie kommt es da rein und so weiter und so fort. Lager, Lieferant, Kunde und so weiter und so fort. Und dann übernehmen die eine Rolle. Und jetzt ist völlig klar, das funktioniert nicht. Also sonst hat es ja gar kein... Das war im Übrigen die größte Leistung, etwas zu gestalten von uns, das was nicht funktioniert. Ja, okay, so. Das ist halt überhaupt nicht nivelliert. Das ist ein klassischer Lagerfertiger. Der Kunde bestellt grundsätzlich das, was nicht auf Lager ist. Dafür ist das auf Lager, was nicht gebraucht wird. Dann herrscht Materialmangel, dann wird der Lieferant und so weiter und so fort. So. Und jetzt, bis dorthin alles gut, reflektieren wir das. Das machen wir so auf der Ebene, wie ist es dir ergangen? Und das machen wir aber auch anhand von irgendwelchen KPIs. Okay, das ist auch nichts Wildes. Und jetzt sagen wir den Leuten, pass auf, ihr habt eine bestimmte Zeit und ihr könnt den Laden komplett umbauen. Und geben denen nur die Vorgabe, an dem Kundenverhalten wird sich nichts ändern. Und das ganze Ding müsst ihr innerhalb von 4, 5, 6 Stunden machen. Und dann müsst ihr uns euer System erklären. Und was jetzt passiert, ist viel spannender. Jetzt siehst du sofort, wie die Kultur in dieser Organisation ist, wenn wir das in-house machen. Nämlich, wie die Menschen miteinander umgehen. Und weil wir ja idealerweise Menschen aus allen hierarchischen Stufen dabei haben, aus unterschiedlichen Abteilungen, also Kompetenzfeldern haben. Das dauert keine halbe Stunde. Liegt die Kultur des Miteinanders als auch die Kultur des Verbesserungswesens offen da. Und das Erschreckende ist, und ich habe das schon 2, 3 Mal machen dürfen und die anderen Kolleginnen und Kollegen auch, Erschreckende ist 2 Dinge. Die machen nur Nabelschau. Das heißt, der Kunde interessiert die überhaupt gar nicht. Die wollen nur die Produktivität steigern und optimieren quasi sozusagen sich selbst ohne Blick nach außen, denken also nicht über das Werkstor hinaus und glauben, sie müssten Rom in einem Tag bauen. Die alle können dir aber PDCA erklären. Verstehst du? Die können dir alle sagen, was PDCA ist. Ne? Die können das auswendig runterbeten, aber null. Okay? So, jetzt haben die natürlich die Erwartungshaltung, dass sie besser sind, wie das, was wir ihnen sozusagen von der Nase gesetzt haben und die KPIs. So, dann machen wir das und in der Regel 50% aller Simulationen sind die genauso schlecht oder schlechter wie in der ersten Simulationsrunde. Und das viel Spannendere ist die dann anschließende Reflexion. Nämlich zu fragen, was ist denn da drin passiert? Und da gibt es ja genügend Bilder und so weiter. Und weil das so eine wildgewürfelte Gruppe von Menschen ist, aus den unterschiedlichen hierarchischen Ebenen, Abteilungen etc. pp., bringen wir die Gruppe dorthin, dass die ein offenes Wort sprechen. Und das heißt halt ganz einfach, zum Beispiel, ich mache nur ein Beispiel, sonst würde das auch wieder zu lang gehen, da hat einer fünfmal versucht, ich weiß auch was, und ist halt von irgendeinem, der gemeint hat, er müsste jetzt, bitte entschuldige die saloppe Formulierung, der Obermacker sei, ja, hat den halt weggebügelt. Ne? Und das Interessante ist, dass sich da immer zwei, drei rauskristallisieren, die am Flipchart stehen und der Rest sitzt. Ne? Und nicht selten vorkommt, dass diese drei erstmal klären müssen, wer hat denn der Oberhut auf. Ne? Also, und damit verlieren sie den Rest von der Gruppe. Und das reflektieren wir brutal. Ja? Und schonungslos. Okay? So. Dann machen wir in der Regel eine dritte Simulationsrunde, dann sind die und so weiter und so fort. Wir gehen daher und sensibilisieren sie, sagen, es wäre vielleicht mal klug zu wissen, was der Kunde überhaupt will. Was wisst ihr über den Kunde? Also, ihr wisst, dass der nach X die Bestellung haben möchte. Ihr wisst, dass der den zwei unterschiedlichen Varianten bestellt. Aber wie ist denn der Takt? In welchen Abständen bestellt denn der? Was ist denn die größte und die kleinste Bestellmenge und so weiter? Das sind doch alles relevante Größen, die du brauchst, um irgendein System zu kreieren. Da fragt keiner danach. Also jetzt denken die darüber nach. Ist immer noch schwierig. Und natürlich, ja, ist es brutal anstrengend für die Menschen. Die kommen nicht raus. Das hat so eine Dynamik. Die kommen da nicht raus. Sie sind platt. Und dann immer noch nicht. Produzieren, also kreieren die immer noch einen drückenden Prozess, also die ziehen nicht so, ja, und sie denken, und das ist oft, wo ich den Kopf schüttel und sage, wie oft müssen wir noch über Standards reden und über PDCA? Lass uns jetzt das hier denken, und da geht es nicht darum, dass es perfekt ist, sondern jetzt das hier ist jetzt das Standard, heißt nicht, dass es das Beste ist. Und wenn das fertig ist, definiert dieses Ding, internes Kundes-Lieferanten-Verhältnis, definiert dieses Ding sozusagen die Voraussetzungen für den davor gelagerten Prozess. Und das machen wir mit Ihnen dann an der letzten Simulationsrunde. Das hat natürlich unglaubliche Effekte. Damit ist aber nicht Schluss, sondern weil wir darauf bestehen, wenn wir das in aller Regel in-house machen, dass wir sagen, okay, wir können das mit den Leuten machen, das ist toll. Und die Leute finden das alle, also noch nie ist es falsch, aber in 99,5% der Fälle sind die Leute total begeistert. Aber wir sagen natürlich, jetzt darf nicht Schluss sein, sondern jetzt müssen wir diese Menge von Menschen einteilen in Gruppen und müssen den Aufgaben geben, auch wieder gemischt über die Hierarchien. Und die müssen innerhalb von 6 bis 8 Wochen, müssen die das im Unternehmen jetzt anwenden, was da als Ideen entstanden sind. Wir werden nicht, also natürlich machen wir mit denen Ursachen-Wirkungsdenken, okay? Wir sagen aber nicht einmal Ishikawa-Diagramm. Und natürlich sind die irgendwann an einem Punkt, wo die eine Art Supermarkt gemacht haben oder wo die Visualisierung gemacht haben und so weiter und so fort. Aber wir haben das nicht ein einziges Mal gesagt. Die Leute kommen da selber drauf, indem wir, und das ist unser Job, über Fragen führen. Okay, so, und jetzt müssen die innerhalb von einem Zeitraum von 6 bis 8 Wochen das selber machen im Unternehmen an ausgewählten Prozessen oder wie auch immer und müssen das anschließend am Ende von diesem Ding einem Leitungskreis vorstellen. Und damit unterscheiden wir uns natürlich jetzt wieder von vielen anderen und ich könnte jetzt eine Stunde drüber erzählen, aber das wollen wir ja nicht. Die Leute sollen lieber sich das mal angucken. Ja.
Du hast gleich mehr Fragen auch von mir beantwortet, denn das war so auch mein Gedanke, wenn ich jetzt also eine echte Veränderung bewirken möchte und mich für so eine Lean-Simulation entscheide, dann ist es ja für mich wesentlich zu wissen, okay, wie findet denn jetzt dieser Transfer statt? Ja, der Transfer in die tägliche Arbeit. Und das hast du jetzt auch schon mit beantwortet. Gleichsam Gleichsam erleben wir sicherlich, was auch in der Realität so ist, dass du in so einer Veränderung, die du damit anstößt, ja auf unterschiedliche Rollentypen stößt, eben vom Pionier über den Praktiker zum Skeptiker. Funktioniert eine Lean-Simulation dann auch so gut, dass man Skeptiker von einer Veränderung überzeugt oder zumindest zum Nachdenken anstößt?
Also letzteres bestimmt. Überzeugen, nein, ein Skeptiker. Also nur weil jetzt wir da sind und ein anderes Setting machen, also steht er diesem Thema ja nicht wegen uns oder dem, was wir dort erzählen oder tun, kritisch gegenüber, sondern das hängt ja viel tiefer. Also ich bitte in Anführungsstriche teile ich die Menschen ja in vier Gruppen ein: den Promotor, den Kontrahent, den Zweifler und den Skeptiker. Okay. Und der Skeptiker ist mir der Liebste. Okay. Ich mag die Promotoren nicht so sehr, weil ich mir da nicht so sicher bin, warum die so sind. Mit den Kontrahenten beschäftige ich mich nicht und mit den Zweiflern bin ich, glaube ich, nicht psychologisch nicht genug gebildet. Aber die Skeptiker sagen mir: Ey, pass auf, Ralf, du bist der Zehnte, dich überlebe ich auch noch. Und das finde ich cool. Okay? Und jetzt ist die Frage, warum die skeptisch sind. Und wenn wir über Veränderung sprechen, muss man ja festhalten, dass Menschen in diesem thematischen Kontext, in dem wir unterwegs sind, ja Veränderung auf mindestens zwei Ebenen bewerten. Also finde ich gut oder finde ich schlecht, ist sowieso klar. Aber sie bewerten es ja sozusagen nicht nur bezogen auf das Unternehmen, sondern auch bezogen auf, was macht die Veränderung mit mir. Okay? Und jetzt kann es ja durchaus sein, dass es Menschen gibt, die bezogen auf das Unternehmen das toll finden, aber persönlich irgendwie vielleicht nicht wissen, was da auf sie zukommt und vielleicht auch eine Sorge in sich haben, dass sie dem, was da ansteht, nicht gewachsen sind. Und das sind die Zweifler, okay? Die Skeptiker hingegen, die haben persönlich überhaupt kein Problem. Die glauben dir nur nicht mehr. Ne? Da kommt jetzt einer, der macht das fünfte Bimmelbild und der zehnte Slogan und so weiter und so fort. Und denen musst du nur eine Aufgabe geben. Und das erlebe ich immer, immer wieder. Und das hat auch was mit Kommunikation zu tun. Ich mache mal ganz kurz, wie ich zu dem gehe. Und ich sage zu dem: Sieh du, könntest du mir einen Gefallen tun? Und alleine das ist so trivial, so selbstverständlich, jemanden zu bitten. Und ich mache das dann so: Kannst du mir das mal erklären? Bitte. Und das will er machen. Nee sagen, naja gut, dann sagt er halt nee, dann gehe ich morgen wieder auf der KX, dann gehe ich wieder hin. Das mache ich so lange, bis er irgendwann sagt, jetzt gebe ich dem irgendeine Antwort. Und in dem Moment habe ich ihn. Und jetzt komme ich mit ihm ins Gespräch. Okay? Und irgendwann, und ich verkürze es jetzt sehr stark, und irgendwann sage ich dem: Hast du Bock, da was zu machen? Und wen könntest du dir denn vorstellen, wer dich dabei unterstützt? Und das sage ich jetzt so, und mit dem Auftraggeber sprechen wir vorher und sage: Pass auf, das wird passieren. Wenn du das nicht willst, dann ist jetzt zu Ende, dann trinke mal noch den Kaffee aus und dann gehen wir. Aber du musst wissen, die werden unbequem. Wenn du jetzt ja sagst, musst du denen den Rücken frei halten. Wir müssen jetzt vereinbaren, dass die dürfen machen, das ist der Messi oder der Ronaldo auf dem Fußballfeld für diesen Zeitpunkt. Okay? Da wird nichts kritisiert und so weiter und so fort. Und jetzt entsteht in aller Regel eine Dynamik, wo wir im Grunde etwas sehr Einfaches machen. Es ist wirklich so einfach. Wir fangen an, Verantwortung weit in die Hierarchie nach unten zu verlagern, was der Mike Jones und Ross ja schon auf der Seite 20 in ihrem berühmten Buch geschrieben haben. Wir verschaffen, die sind zwangsläufig erfolgreich, weil wir dafür sorgen, dass der Rücken freigehalten wird. Und das spricht sich rum. Und eben nicht nur im Unternehmen. Weißt du, wo die das noch erzählen? Zu Hause, bei ihrer Ehefrau oder Ehemann, beim Stammtisch, dort erzählen die das. Und damit bekommen die Wertschätzung. Okay? Und plötzlich sind aus Skeptiker die besten Typen geworden, mit denen du auch abends mal ein Bier trinken gehen kannst oder sonst irgendetwas oder griechisch essen gehen kannst und so weiter und so fort. Und dadurch entsteht die Dynamik, zur Wahrheit gehört auch, dass viele Auftraggeber, das wird denen dann zu schwierig. Das ist völlig klar. Ne? So. Aber wenn du dann einmal da in der Dynamik drin bist, okay, dann hast du wunderbare Multiplikatoren. Ich mag dieses Wort nicht, ne? Also ich will das nicht, ne? Aber die sind dann, die haben irgendwann verstanden, wie sie wiederum mit anderen agieren müssen und so weiter und so fort. Und das spricht sich rum. Das wird in der Teeküche erzählt, das wird im Pauseraum, das wird am Kaffeeautomat erzählt und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen entsteht noch etwas. Denn der Skeptiker, der ist ja nicht nur mir gegenüber skeptisch, sondern der äußert seine Skepsis, äußert er ja auch im Unternehmen, in seinem, in Anführungsstrichen, sozialen Umfeld, innerhalb dieser Organisation, okay? Und die anderen beobachten, hey, was ist mit dem los? Hat der jetzt Kreide gefressen oder sonst irgendwas? Was haben die mit dem gemacht, damit der jetzt so mit Engelszunge redet und so weiter und so fort? Und jetzt werden die neugierig. Und dann erzählt der denen, warum der anders drauf ist. Und dann haben wir einen wichtigen ersten halben Schritt gemacht und dann kommen noch aber tausende von Schritten.
Ja, aber es ist schon cool, was man da innerhalb von Stunden und wenigen Tagen tatsächlich bewirken kann, wenn man es geschehen lässt.
Ja. Genau.
Ja. So gegen Ende möchte ich nochmal die Tür einmal ganz groß aufmachen und so in Richtung Erfolgsrezepte bei der Einführung von Lean Management da mal mit dir drüber reden, beziehungsweise dich einfach fragen. Das ist auch so in Richtung meiner Standardabschlussfrage, wenn ich dich jetzt zwingen müsste, eben zu den einen wesentlichen Punkt zu nennen, wo du sagst, das ist so wesentlich, das ist das Wichtigste, weil das so viel bewirkt. Was würdest du mir da antworten?
Führung. 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 Ein völlig neues Führungsverständnis. Mein Standardsatz wäre jetzt, also, aber ich bin dann gerne bereit, das noch ein bisschen zu erläutern, ist, die Führungskräfte werden ja dahin erzogen, dass sie intelligent für das System sind. Und meiner Ansicht nach sind die Führungskräfte dazu da, jeden Tag dafür zu sorgen, dass das System aus sich heraus intelligenter werden kann. Das ist der Standardsatz. Und das muss man aber erläutern. Okay? Das heißt, die Führungskraft muss viel mehr, wir nehmen den Begriff, auch den mag ich nicht so sehr, muss viel mehr in die Rolle des Coach kommen, Begleiter, Unterstützer und so weiter und so fort. Okay? Kommen und muss den Menschen helfen, dass sie aus sich heraus aktiv werden können. Okay? Das ist für mich, ich würde mal sagen, der Game Changer. Okay? Jetzt ist aber natürlich völlig klar, dass dahinter auch so ein großes Wort Führungskultur steckt, die sich ja über viele Jahre oder wie auch immer etabliert hat. Und dass bestimmte Führungskräfte halt an der Position sind, nicht weil sie sind halt dort, weil sie dort sind, sagen wir mal so und so weiter. So. Und zwar über alle hierarchische Ebenen, finde ich. Ne? So. Und wenn das begonnen wird, glaube ich, dass man auf einer langen Strecke hin wirklich zu einer wie auch immer gearteten Form der Organisation kommt. Ich will nicht Transformation und Change und so, das will ich alles nicht sagen. Ne? Aber deswegen eiere ich gerade so um diese Kurve, ich so um die Worte herum. Und als Top-Management muss ich natürlich den Kolleginnen und Kollegen, die in der Führungsverantwortung sind, im Operativen, denen muss ich vertrauen und die müssen auch Fehler machen dürfen und so weiter und so fort und allem drum und dran. Und ich glaube halt, dass das viel zu wenig in den Unternehmen vorkommt. Dazu gehört für mich halt eben auch das regelmäßig Reflektieren. Ich glaube, dass da hat man gar keine Zeit dazu, glaube ich, irgendwie. Oder man nimmt sich die Zeit nicht oder so. Und wenn man damit beginnen würde, wäre viel geholfen. Weil natürlich gibt es ziemlich komplizierte Abläufe, Prozesse mit viel Varianten, mit unendlich vielen Teilen, die da irgendwie zusammenkommen und so weiter. Aber das ist vielleicht am Ende ja nur Mathematik und da brauchst du einfach vielleicht nur ein paar schlaue Leute, die das können. Aber darauf ruht man sich halt gerne aus. Ne? Ja, habe ich verstanden. Geht überall, nur bei uns nicht. Ne, also wir sind ganz besonders. In der Tat, so blöd wie sich das anhört, die eher soften Themen sind. Achtung, ohne von esoterischem Lean, dein Lieblingswort, ja? ohne esoterisches Lean. Ja, also ich möchte eins noch, ich hatte die Gelegenheit, und da habe ich so an dich denken müssen, vor längerer Zeit schon, das ist 4, 6 Wochen her, war ich in so einem Arbeitskreis, da durfte ich so einen Tag gestalten und dann einen Tag später wurden auch so Beispiele. Und da gab es eins dieser berühmten Bilder. Du weißt, ne, das mit dem Berg und mit dem Weg und mit den Etappen und so weiter und so fort. Ne? Und ganz oben war Ziel gestanden. Und ich habe wortwörtlich gesagt, wenn das jetzt jemand sehen würde, den ich sehr mag, der würde jetzt den Kopf schütteln. Und dann haben die gesagt, warum? Das Bild ist doch toll. Also ich verkürze es jetzt, ne? Weil das einfach nur ein buntes Bild ist. Mehr ist es nicht. Und soll ich Ihnen nochmal meine persönliche Meinung sagen? Was ist denn, wenn in diesem Bild das Ziel erreicht ist? Hören Sie dann auf? Es war mucksmäuschenstille. Also sehen Sie, wenn Sie über Lean reden, müssen Sie das irgendwie, das Zielschild irgendwie Galaxien über dieser Gipfelspitze da müssen Sie machen, weil das ist ja eine never ending story, das ist ja so, ja. Und das ist die Trivialisierung von Organisationsentwicklung mit begleitenden Comics. Und das ist dumm.
Ja, wunderbar. Ich nehme das mal als Schlusswort an der Stelle. Vielen lieben Dank, Ralf, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben es mal wieder nicht kürzer hinbekommen, aber ich habe es sehr genossen, mit dir hier zu plaudern. Danke dir.
Ich danke dir, lieber Jörg. Und ja, ich sehe gerade, es sind 1,5 Stunden mal wieder geworden. Ne? Darunter können wir es nicht.
Okay, damit endet die 9. Folge meines Podcasts über betriebliche Exzellenz. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn dir diese Episode gefallen hat oder du Themenwünsche für kommende Folgen hast, freue ich mich über deine Nachricht. Alle weiteren Informationen gibt es auf derwertstrom.de.